Guten Morgen. Dann greifen wir nochmal Permutationsgruppen auf aus einer algorithmischen Perspektive. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gesehen, haben Basen angeguckt, starke Erzeugungssysteme, Stabilisatorketten, bla bla bla, haben gesehen, wie man dann so Enthaltungstests formulieren kann, wie man Darstellung bekommt für Gruppenelemente, ausgehend davon, was die Bilder der Basispunkte sind von diesen Gruppenelementen, und haben so ein bisschen geguckt, was die so wie man die Größe von Basen einschätzen kann und sowas alles. Und jetzt kommt zum Abschluss dieses Themas ein Beispiel nochmal dafür, wie man algorithmisch Rechnungen umsetzt. Und dann habe ich mir rausgesucht, weil das noch ziemlich einfach zu erklären ist, die Berechnung einer Bahn. Das gucken wir uns jetzt also einmal an, wie funktioniert das allgemein und wie sieht das in einem konkreten Beispiel aus. Und dann gehen wir zum Thema Suche. Suche von Dingen in Permutationsgruppen. Das ist dann der Rest der heutigen Vorlesung auch. Das Thema nächste Woche, damit schließen wir es ab, weil wir nämlich da quasi weil wir so einen großen Bogen spannen können vom Beginn dieser Art von Forschung in den 70ern hin zu der Forschung, die jetzt gerade passiert. Und das fand ich ganz cool, dass das geht, dass man da so über, ich sag mal so gut 50 Jahre hinweg einmal so den großen Bogen spannen kann. Wir haben jetzt also die von Bahn. Da braucht man nicht viel, man braucht nur eine Gruppe, die durch ein Erzeugungssystem gegeben ist und einen Punkt, dessen Bahn man berechnen möchte. Das heißt, es geht auch ohne Basis und starkes Erzeugungssystem, irgendein Erzeugungssystem reicht. Warum das relevant ist in diesem Kontext, sehen wir später, denn wir haben ja diese Basisbahnen zum Beispiel, also die Bahnen von Basispunkten, die in vielen Algorithmen eine Rolle spielen. Das heißt, wenn man dieses ganze Setup macht, Basis, starkes Erzeugungssystem, Stabilisatorkette, bla bla bla, Basisbahnen, dann kommt ziemlich zu Beginn die Berechnung von Bahnen schon vor in diesen Algorithmen. Und wir haben ja auch am Anfang behauptet, dass die Berechnung von Bahnen was Einfaches ist. Deswegen fand ich, dass es sinnvoll ist, darüber hier kurz zu sprechen. Berechnung von Bahnen, ausgehend von einer Gruppe G, wie immer, einem Erzeugungssystem S. Und der Buchstabe N ist jetzt ausnahmsweise mal nicht schon für was anderes belegt. Ich erinnere mich nicht mehr, ob nicht die Basen so lang waren, aber N ist jetzt einfach irgendwas, irgendeine natürliche Zahl. Und dann haben wir einen Punkt Alpha aus Omega, dessen Bahn uns interessiert. So, und was ich jetzt anschreibe, ist ein bisschen skizzenhaft, so ähnlich, wie man das vielleicht als Pseudocode schreiben würde, aber wirklich sehr skizzenhaft. Und dann machen wir das dann an einem Beispiel ganz konkret. Wir initialisieren, also die Eingabe, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man wirklich Code schreiben will, der das macht, dann will man als Eingabe haben, irgendeine große Gruppe, in der alles lebt. Das heißt, dafür braucht man dann schon mal irgend so ein N aus N zum Beispiel, und dann geht man davon aus, dass man jetzt schon hat, dass es da so eine symmetrische Gruppe gibt auf 1 bis N, und dass man also jetzt, wenn man ein Erzeugungssystem reingibt, die Gruppe hat und nicht nur mal erklären muss, was die Gruppe dann ist. Dementsprechend reicht es dann also, wenn ich die Gruppe G eingebe als Menge oder Liste von erzeugenden Elementen. So, das ist die eine Eingabe, die ich habe, und dann ist die andere Eingabe der Punkt, dessen Bahn ich berechnen möchte. Das heißt, so fange ich an. Das sind die Sachen, die ich habe, wenn ich initialisieren möchte. Und ich initialisiere, indem ich als Delta setze die Menge, die nur A enthält. Und algorithmisch ist es dann häufig eine Liste, aber jetzt, wenn ich das aufschreibe, betrachte ich das als Menge. Damit fange ich an, denn ich weiß ja, dass Alpha auf jeden Fall in meiner Bahn liegt. So kann ich also beginnen. Und dann fange ich an, jetzt schreibe ich was auf, das nenne ich mal Schreierliste. Das ist wieder mal sowas, was ich mir überlegt habe, was vielleicht sinnvoll ist. Und was wir uns im Beispiel später angucken. Wir haben letztes Mal Schreiermatrizen gesehen, oder ich habe Beispiele für Schreier-Datenstrukturen gegeben und habe in Form einer Matrix einmal was hingeschrieben. Und jetzt möchte ich was hinschreiben in Form von Listen. Und auch hier wieder, alles ist mit Vorsicht zu genießen. Ich mache das so, weil es eine Version war, wie ich das ganz gut verstehen konnte, was passiert. Und wie man das dann algorithmisch wirklich umsetzt, das ist nochmal eine andere Frage. Das Thema wird heute immer wieder kommen. Wenn ich hier mit Alpha anfange, ist die dazugehörige Schreierliste. Die, bei der ich ein Tupel habe mit, jetzt muss ich kurz nachdenken, so vielen Einträgen, also ich habe eine Liste der Länge N, wenn G eine Untergruppe von so N ist. Und in dieser Liste steht jetzt überall 0, außer an der einen Stelle, wo der Punkt Alpha steht. Alpha ist ja irgendein Punkt aus der Menge 1 bis N. Das heißt, wenn ich jetzt mir so eine Liste denke mit den Zahlen 1 bis N, dann ist da an irgendeiner Stelle mal unser Alpha. Die Stelle merke ich mir in der Liste und an der Stelle ersetze ich dann das Alpha durch minus 1 und die anderen Leute ersetze ich alle durch 0. So entsteht die Liste, die Schreierliste. Ich habe also 0, dann habe ich irgendwo eine minus 1, an der Stelle Alpha und dann geht es weiter und die Länge ist N. So geht's los. Und dann fange ich an, indem ich, und deswegen ist jetzt wieder wichtig, dass wenn man das Ganze programmiert, man hier eben eine Liste hat von erzeugenden Elementen, bei denen klar ist, in welcher Reihenfolge man die durchgeht. Denn jetzt nehme ich einfach den ersten, welcher auch immer das ist, ich folge jetzt der Nummerierung und berechne einfach nur das Bild von Alpha unter diesem ersten Erzeuger. Das nenne ich Alpha 1. Und dann gucke ich nach. Hatte ich das schon? Wenn ja, okay. Wenn nein, ergänze ich das. Das heißt, ich nehme quasi das Delta und werfe die neuen Elemente immer dazu, gucke aber vorher nach, ob ich die schon hatte. Das heißt, dass ich so weitere Elemente aus der Bahn finde. Ist ja klar, dass alles, was ich so ausrechnen kann, mit den Erzeugern in der Bahn liegt. Und das mache ich jetzt für alle Erzeuger. Alpha S2, ist dann also Alpha 2 und so weiter. Alpha S in der XM ist Alpha M. Und ich schaue immer, also an jeder Stelle gucke ich immer, ich fange jetzt vorne an. Wenn das in Delta liegt, bleibt Delta unverändert. Wenn das nicht in Delta liegt, dann ergänzt sich das dazu und Delta verändert sich. Dann gucke ich zum nächsten. Liegt der jetzt schon drin, dann bleibt Delta so. Liegt der nicht drin, dann ergänze ich den zu Delta. Das heißt, dass ich allein hier schon m mal nachgucke, ob irgendwas in Delta liegt und Delta verändert sich unterwegs. Ergänze zu Delta, falls nötig. Ich schreibe es jetzt nur so hin, gleich ein Beispiel auch sehen. Und dann kann ich die Schreierliste in jedem Schritt aktualisieren, indem ich nämlich Folgendes mache. Ich mache das jetzt mal nur für ein I und ein Beispiel, gleich gehen wir das durch. Ich habe jetzt ja das ist interessant. Okay, wenn ich Alpha I ergänzt habe, dann war es ja ein neues Element, also war es nicht Alpha, also stand es in der Liste irgendwo anders. Richtig? Also ich denke jetzt wieder an diese Schreierliste, mit der wir angefangen haben, von 1 bis N. Das ist ja das, was man da gedanklich hat und dann schreibt man überall 0 hin, außer an die Stelle, wo Alpha war und davon in minus 1. So, jetzt gehe ich in Gedanken, also ich behalte diese Schreierliste im Kopf, während ich das mache, was jetzt kommt. Ich berechne Alpha hoch S1. Also Alpha 1. Wenn das nicht Alpha ist, dann entspricht diesem Punkt, das ist ja auch ein Punkt aus der Menge 1 bis N, in dieser gedachten Schreierliste vom Anfang eine Zahl und zwar nicht Alpha. Das ist also eine Stelle, an der wir jetzt eine 0 haben. Und dann ersetze ich diese 0 und zwar durch den Index. Heißt also, wenn hier S1 zu einem neuen Punkt führt, dann nehme ich die Stelle, wo die Zahl in der Schreierliste hingehört und setze da den Index 1 hin. So, würde also bedeuten, ja, das ist jetzt im Beispiel gleich wird das klar. Ich schreibe hier nur die Schreierliste aktualisieren. Aber ich erkläre gleich noch an ein, zwei anderen Stellen, was da noch ist. Und warum das mit der Aktualisierung geht und warum man nicht aus Versehen die gleiche Stelle mehrmals überschreibt. Denn das wollen wir nicht, wir wollen ja die Infos behalten. Deswegen erkläre ich das noch ein bisschen mehr. Also im ersten Schritt ist es klar, wenn wir zu einem Vereins gehen und das ein neuer Punkt ist, dann ist das auch eine Stelle in der Schreierliste, wo eine Null stand und dann schreiben wir da in diesem Fall die Eins hin für der erste Erzeuger hat was gemacht. Dann gucke ich weiter. Wenn ich jetzt zu Alpha 2 gehe, dann habe ich ja auch wieder die beiden Möglichkeiten. Es ist ein Punkt, den ich schon kenne, dann tue ich nichts. Ich ergänze dann ja auch nichts zu Delta. Und ich aktualisiere auch die Schreierliste nicht. Nur dann, wenn Alpha 2 ein neuer Punkt ist, ergänze ich den zu Delta und gucke in die Schreierliste. Und da es ein neuer Punkt ist, ist an der Stelle in der Schreierliste eine 0. Also kann ich dann da den Index hinschreiben von dem Erzeuger, der zum neuen Punkt geführt hat. Deswegen funktioniert das so. Deswegen ändere ich die Schreierliste wirklich immer nur an Stellen, wo vorher eine 0 stand. Und ich ergänze auch nur etwas zu Delta, wenn das Ding wirklich neu ist. So funktioniert das, dass ich jetzt Delta unterwegs verändere. Und jetzt bin ich einmal die Erzeuger durchgelaufen, habe möglicherweise Delta vergrößert, habe möglicherweise die Schreierliste aktualisiert und bin jetzt quasi einmal durchgeloopt. So. Nächster Schritt. Jetzt habe ich also dieses neue Delta. Und dann gehe ich nochmal durch. Dann mit neuem Delta von vorne starten. Also wieder mit dem ersten Erzeuger. Nur, dass ich halt diesmal alle Elemente aus Delta abbilde. Das heißt, ich laufe alles mehrfach durch. Man muss immer alles mit allen Erzeugern abbilden. Und jedes Mal, wenn ein neuer Punkt dazu kommt, ist das ja wieder eine Stelle, wo in der Schreierliste eine Null stand. Und dann kann ich da eine entsprechende, kann ich da einen Eintrag machen. Das werden dann halt, und da muss man sich überlegen, wie man das algorithmisch umsetzen will. Das ist dann vielleicht nicht nur eine Zahl für einen Erzeuger, sondern eine kleine Liste, die angibt, in welcher Reihenfolge ich jetzt die Erzeuger angewandt habe, um da hinzukommen. Da muss man sich dann überlegen, wie will ich das implementieren. Aber dass man das einfach so machen kann, ist hoffentlich klar. Und dass man das implementieren kann, ist klar. Denn irgendwann bin ich so oft durchgelaufen, dass ich dann merke, in der nächsten Runde verändert sich Delta nicht mehr. Und sobald es das erste Mal passiert, höre ich auf, dann ist die Bahn fertig. So, machen wir das doch mal. Einfach auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie aufwendig das ist und wie das mit den Schreierlisten geht. Tatsächlich habe ich das dann gleich beim Schreiben so organisiert, dass ich mehrere Schreierlisten habe. Also eine, die beginnt mit diesem Alpha. Und wenn ich dann später mehr Punkte in Delta habe, dann kriegen diese neuen Punkte ihre eigene Schreierliste. Genau, aber das ist jetzt nur meine Entscheidung, das so umzusetzen, wenn ich das hier an die Tafel bringe. N ist jetzt 10. Und die Erzeuger sind 1, 5, 1, 2, 5, 7 und, was habe ich noch? 3, 8. Und die nehme ich in der Reihenfolge. S1, S2, S3. Mehr Infos brauchen wir, glaube ich, nicht. G setzt die davon erzeugte Gruppe. So 10 und uns interessieren da jetzt Bahnen. Und ich dachte, wir rechnen einfach mal die Bahn von 1 aus. Die ist interessant, aber irgendwie noch übersichtlich genug, dass man so ein bisschen sieht, was da passiert. Uns interessiert also 1, G. Und dann schauen wir, was wir oben gesagt haben. Wir initialisieren mit Delta, was nur 1 enthält. Nein, in Wirklichkeit schreibe ich Delta jetzt hier schon als Liste. Ich fange also an mit der Liste, die nur 1 enthält. Und dann bekomme ich eine Schreierliste zu diesem Punkt. Ja, habe ich halt haufenweise Nullen, aber vorne an der ersten Stelle, weil ich ja mit 1 starte, habe ich nämlich das 1. Okay, dann kommt die nächste Runde. Ich fange jetzt an abzubilden. Das heißt, ich berechne 1 unter S1. das ist in diesem Fall 5, dann bemerke ich, oh, 5 ist eine neue Zahl, die hatte ich noch nicht, also aktualisiere ich Delta. Und ich aktualisiere auch meine Schreierliste. Und zwar gehe ich jetzt an die Stelle 5 und schreibe dann eine 1 hin für den ersten Erzeuger, der mir ein neues Bild gebracht hat. Also minus 1, 0, 0, 0, dann bin ich bei 2, 3, 4, jetzt kommt 1 an der Stelle 5. Und jetzt bleibe ich bei der 1 und bilde die mit den weiteren Erzeugern ab, denn das war ja unser Vorgehen, dass wir erstmal nur bei diesem ersten Punkt bleiben. Also habe ich jetzt 1 abgebildet mit, ich muss ein bisschen kleiner schreiben, mit S2, da bekomme ich die 2, dann gucke ich nach und sehe, oh, 2 ist in meiner Liste noch drin, also aktualisiere ich und aktualisiere auch den Schreiervektor. Und diesmal ist es die zweite Stelle, denn ich bin bei 2 gelandet und es ist die Zahl 2, weil es der zweite Erzeuger war. So, fast fertig, einen Erzeuger habe ich noch, 1 unter dem letzten Erzeuger, bleibt aber 1, das heißt, ich mache nichts. Dann bin ich jetzt mit dem ersten Durchlauf fertig, habe ein neues Delta und gehe jetzt die Leute nochmal durch. Da ich schon weiß, was passiert, wenn ich den ersten Punkt abbilde, mache ich das jetzt nicht nochmal, sondern gehe zum zweiten Punkt in der Liste und bilde den dann mit allen drei Erzeugern, also die 5. Und deswegen starte ich jetzt auch eine neue Schreierliste. Und das, ich habe keine Ahnung, wie das algorithmisch genau umgesetzt wird, würde mich mal interessieren. Aber ich finde es dann sinnlos, jetzt hier weiter zu ergänzen, weil sich hier das auf die 1 bezieht. Stattdessen mache ich jetzt hier eine neue Liste auf. Und dann kann man später irgendwie sich überlegen, wie genau will man das implementieren, wie will man das verknüpfen, damit man am Ende nur eine Datenstruktur hat. Okay, der neue Punkt, den wir gefunden haben, der erste ist 5, also fange ich an abzubilden. 5 mit S1 abgebildet ist 1, da passiert nichts Neues, aber trotzdem schreibe ich die Schreierliste einmal hin. Achso, die ursprüngliche. Das Spiel kennen wir schon. 0 an der Stelle 5 habe ich minus 1, 0, bla bla bla. Und wenn ich jetzt einmal abgebildet habe, dann bin ich zu 1 gekommen. Das heißt, an der Stelle 1 schreibe ich jetzt 1 hin. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Dann kommt 5 und S2. Was passiert da? Da lande ich bei 7. Ich habe einen neuen Punkt gefunden. Also muss ich jetzt einmal Delta aktualisieren. Und ich lasse Delta. Und dann bekomme ich eine neue Schreierliste. An der Stelle 7. Moment, das war 5, 6, das bleibt 0. Und an der Stelle 7 schreibe ich jetzt eine 2. Dann habe ich noch 5 unter S3. Achso, da passiert wieder nichts. Das heißt, da aktualisiere ich Delta nicht und ich aktualisiere auch die Schreierliste nicht, sondern ich gehe hier erstmal so weit durch. Dann kommt der nächste Punkt, das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück zu dem ursprünglichen Delta und weiß, für 1 habe ich schon alles verstanden, für 5 habe ich alles verstanden, als nächstes kommt 2. Und dann werfe ich auf die 2 aller Erzeuger und fange auch mit einer neuen Schreierliste an. Und die sieht dann so aus, 0, 0, 1, 0, bla bla bla. Wir gucken, was passiert. Das war jetzt die für 2, wenn ich nichts tue. Und jetzt habe ich 2 unter S1. Da kommt 2 raus. Das heißt, Delta bleibt gleich, die Schreierliste bleibt gleich. Als nächstes kommt 2 unter S2. Da lande ich bei 5. Aber 5 kenne ich ja schon. Also lasse ich Delta, wie es ist. Und aktualisiere nur meine Schreierliste, indem ich mache. Was habe ich da? Ich bin bei 5 gelandet, also ist die Stelle 5, also 0 plus 1, dann kommen 2 0 für die Plätze 3 und 4 und dann kommt Platz 5, da schreibe ich eine 2 hin, weil es der zweite Erzeuger ist. Blablabla. So, und dann noch der letzte, 2 unter S3, das ist wieder 2. Natürlich sehen wir das alles, aber der Algorithmus ja nicht, deswegen x'en wir das jetzt einmal so durch, was da passiert. Delta wird nicht aktualisiert, die Schreierliste auch nicht, weil da nichts Interessantes passiert ist. Und dann gehen wir jetzt, das passt nicht mehr auf die Tafel, das mache ich also nur mündlich, jetzt gehen wir alles noch einmal für die 7 durch Und das ist dann die Stelle, an der wir merken, ah, es passiert nichts mehr. So, das heißt also, dass wir jetzt nochmal Delta angucken, was ist mit Delta passiert. Wir stellen fest, es sind keine neuen Zahlen dazugekommen, aber 1 hatten wir, 5 hatten wir, 2 hatten wir, 7 hatten wir noch nicht. Also gehen wir für 7 jetzt nochmal die ganzen Erzeuger durch. Das mache ich mündlich. Initialisierung bei 7, Verschreierliste mit dem üblichen Zeug. Wir wenden S1 an, es passiert nichts. Wir wenden S2 an, wir landen bei 1, also bei einem bekannten Punkt. Die Schreierliste wird aktualisiert. Dann wenden wir S3 an, es passiert nichts. Und da wir jetzt keinen neuen Punkt gefunden haben, sind wir dann fertig. Das heißt, dann behalten wir Delta und spucken aus. Die Bahn Delta sieht folgendermaßen aus. Bla, in einer Sortierung oder in einer Form, die wir vorher festgelegt haben müssen, genau wie wir ja vorher festgelegt haben bei den Schreierlisten, in welcher Reihenfolge wir uns die Zahlen denken. Das sind alles Dinge, die fest bei der Implementation, also die klar sein müssen. Dann gebe ich jetzt irgendwie Delta aus. Und jetzt ist halt die Frage, was möchte ich noch haben? Also welche Funktionalität möchte ich haben? Reicht mir, wenn ich bei der Eingabe von einem Punkt und einem Erzeugungssystem die Bahn kriege, also einfach nur diese Liste? Oder will ich zum Beispiel auch noch irgendwelche Datenstrukturen haben, die mir sagen, mit welchen Erzeugern in welcher Reihenfolge angewandt ich zu den einzelnen Leuten in der Bahn hinkomme? Das will ich ja vielleicht auch noch haben. Und dann sind diese Schreierstrukturen zum Beispiel hilfreich, um mir einfach zu überlegen, welche Infos will ich davon wie in der Ausgabe mit dabei haben oder zumindest abrufbar haben. Ja, so kommt das zusammen. Und das war es erstmal von mir zum Thema, wie man Sachen ausrechnet. Und dann gibt es halt von vielen der Algorithmen für diese ganzen Basissachen, also Berechnen in einer Basis eines starken Erzeugungssystems, der Seitenkette, Bahn, gibt es dann halt Versionen, habe ich schon drüber gesprochen, verschiedene Varianten, was man genau reingibt und wie und was für Datenstrukturen benutzt werden und wie genau die Ausgabe ist und ob man zwischendurch eine Randomisierung benutzt und so. Okay. Jetzt wollen wir weiterlaufen zu Suchalgorithmen. Und bei Suchalgorithmen ist die grundsätzliche Philosophie, ich habe eine riesige Gruppe, zum Beispiel die Sym 1000, und suche da drin aber nur nach einer ganz bestimmten Untergruppe. Manchmal suche ich auch nach einer Nebenklasse. Ich sage gleich, wo sowas auftaucht. Aber bleiben wir erstmal bei einer Untergruppe, weil es ein bisschen einfacher ist für die Vorstellung. Diese Untergruppe könnte der Stabilisator eines Punktes sein. Es könnte der Stabilisator von irgendeiner Teilmenge sein. Vielleicht suche ich in der Sym 1000 genau die Untergruppe, die Zahlenmenge 1 bis 10 stabilisiert. Oder so. Oder ich suche nach dem Durchschnitt von dieser Gruppe mit irgendwelchen anderen Gruppen, die ich aus irgendwelchen Gründen interessant finde. Oder ich suche die Automorphismengruppe da drin von irgendeinem Graphen, den ich interessant finde. Also lauter Zeug, wonach ich suchen könnte. Und jedes Mal ist die naive Vorstellung, die super, super naive Vorstellung, dass ich halt hingehe, ich habe alle Gruppenelemente irgendwie in der Hand und muss jetzt quasi jedes einzelne angucken und immer fragen, liegst du in meiner Untergruppe oder nicht? Das dauert dann natürlich lange. Das möchte ich vielleicht nicht machen. Dann ist also jetzt die. Und zumal es ja einfach beliebig schwierig wird, wenn ich nicht die volle symmetrische Gruppe habe, bei der ich wenigstens noch irgendwas weiß, sondern ich habe irgendwelche Untergruppen davon. Also richtig, richtig schwierige Suchprobleme kommen zustande, wenn ich mehrfach transitive, große Untergruppen von irgendeiner riesigen symmetrischen Gruppe habe und die dann mit irgendwas schneiden möchte, was irgendwas tut, was ich halt gerade spannend finde. Dann geht es irgendwie los. Die hohe Transitivität sorgt dafür, dass man erstmal wenig ausschließen kann. Dann hat man auch eine andere Struktur, die einem vielleicht irgendwie hilft, was zu suchen, aber alles ist irgendwie groß und alles ist unübersichtlich. Und natürlich will ich nicht jedes Element einzeln in die Hand nehmen und fragen, bist du einer von meinen Kumpels? Was mache ich also? Erstens muss ich die Eigenschaften, nach denen ich da suche, möglichst gut greifen, sodass die möglichst leicht erkannt werden können. Und damit meine ich algorithmisch erkannt werden können. Und sowas wie ein Enthaltenstest ist ja nicht das Problem. Aber wenn ich das oft genug mache, dann halt irgendwie schon. Also brauche ich vielleicht was anderes, womit ich mehr Elemente ganz schnell loswerde, die nicht in meiner gesuchten Untergruppe sind. Und zusätzlich wäre noch gut, wenn ich irgendwie eine Suchstruktur hätte, also eine Systematik, wie ich die Gruppenelemente angucke, die dafür sorgt, dass sich Informationen sinnvoll verbreiten. Wenn ich also zum Beispiel, von einer kompletten Untergruppe irgendwie zeigen könnte, dass die mit meiner gesuchten Untergruppe nichts zu tun hat, dass sie einen trivialen Schnitt hat, dann habe ich die Information ja auch für jedes einzelne Element da drin. Wenn ich das irgendwie in meiner Suche berücksichtigen könnte, wäre das toll. Oder wenn ich den Schnitt von zwei Untergruppen angucke und ganz viele Suchprobleme lassen sich darauf zurückführen, Durchschnitt von Untergruppen, dann wäre doch ganz cool, eine obere Schranke zu haben, indem ich einfach mal die Ordnungen berechne und einen GGT, den natürlichen GGT, und dann sage, ah, okay, das ist schon meine obere Grenze. Das heißt, wenn ich jetzt genug gefunden habe, sodass klar ist, dass die Untergruppe mindestens diese Größe haben muss, kann ich aufhören zu suchen, dann weiß ich Bescheid. Zum Beispiel solche Argumente. Und so diese eher intuitiven Argumente, die waren bis vor ein paar Jahren in manchen dieser Suchalgorithmen noch gar nicht mit drin, aber die machen das Leben schon ein bisschen einfacher. Trotzdem ist es so, dass man bei manchen Suchalgorithmen immer noch im schlimmsten Fall alles angucken muss. Und dann braucht man eine Idee, wie man diese Suche wenigstens clever organisieren kann. Und dazu kommen wir gleich. Das wären diese sogenannten Backtrack-Methoden, Rückzugsmethoden. Aber ich wollte noch sagen, wo Nebenklassen auftauchen. Nebenklassen tauchen sehr natürlich dann auf, wenn ich irgendwas irgendwo hin transportieren möchte. Wenn ich also zum Beispiel wissen möchte, ist es möglich, dieses Gruppenelement auf dieses Gruppenelement zu kombinieren? Und wenn ja, dann möchte ich auch gerne alle Elemente kennen, die das tun. Was habe ich dann? Na, dann habe ich eine Nebenklasse vom Zentralisator dieses einen Elements. Der Zentralisator hält es fest. Wenn es etwas gibt, was das Element auf das andere konjugiert, dann nehme ich dieses Element, und wenn ich dann etwas aus dem Zentralisator davor schalte, dann habe ich Elemente, die das erste auf das zweite abbilden, und indem ich den kompletten Zentralisator nehme, bekomme ich alle. Das heißt also, dass die entsprechende Nebenklasse von diesem Punktstabilisator oder Elementstabilisator, Zentralisator, genau die Menge aller Elemente ist, die mir das eine Element auf das andere transportiert. Und transportieren ist genau das Stichwort. Ich sage dazu immer gerne Transportprobleme. Ich möchte wissen, ist unter der Gruppe, die da gerade wirkt, der Transport von etwas von hier nach da möglich? Ist es möglich, unter der Gruppenwirkung von hier nach da zu kommen? Liegen die Sachen in der gleichen Bahn unter der Gruppenwirkung? Und diese Transportprobleme, die führen dann dazu, dass man Sachen in Nebenklassen oder dass man einfach komplette Nebenklassen ausrechnen möchte. So, da kommen wir auch noch drauf, denn ich möchte natürlich, um alles super aktuell zu machen, in der nächsten Vorlesung ganz am Ende darauf hinaus, wie man mit Methoden, die ich bis dahin noch erzählen werde, kanonische Bilder ausrechnen kann. Und kanonische Bilder auszurechnen ist ja eine mögliche Antwort auf die Frage, liegen zwei Sachen in der gleichen Bahn? Da muss ich halt nicht die ganze Bahn ausrechnen und nachgucken, sondern ich berechne das kanonische Bild hier und das kanonische Bild dort, und wenn die gleich sind, ist die Antwort ja, und wenn sie verschieden sind, ist die Antwort nein. Das heißt, es ist wesentlich einfacher, wenn man eine Methode hat, das gut zu machen. Und wir haben jetzt eine. Dazu später mehr. Gehen wir nochmal zu den Wurzeln, wie Backtrack-Methoden oder Rückzugsmethoden angefangen haben. Im Prinzip ist es nur eine Idee, wie man die Gruppenelemente organisiert, damit man sie gut systematisch durchsuchen kann und damit man schnell merkt, wenn man irgendwo mit der Suche stoppen kann. Und dazu meine ich mal ein Umsichtsbild. Bevor wir dann gleich an einem Beispiel sehen, ich werde später alles an einem großen Beispiel erklären, das kam auch in den Übungsaufgaben vor, weil ich glaube, dass man dann sehen kann, was passiert. Und das Bild für die Vorstellung ist das. Ich initialisiere irgendwie die Suche, und ich fange jetzt hier mit einem Punkt an, und später werden das dann vielleicht noch mehr, aber ich überlege mir eine Suchstruktur für meine Gruppe, und dann habe ich jetzt hier halt so irgendwas in meiner Suchstruktur, wo ich anfange zu suchen. Und jetzt suche ich nach unten und habe dann mehrere Möglichkeiten, wie ich weitersuchen könnte. Ich könnte nach da weitersuchen oder nach da oder nach da. Und dann entscheide ich mich, das muss irgendwie der Algorithmus dann machen, so, nach welcher Systematik suche ich. Wir sagen jetzt erstmal, wir gehen immer nach links. Jetzt suche ich hier weiter und gucke, passt das? Ja, sieht erstmal alles ganz gut aus. Okay, dann suche ich weiter, dann komme ich runter in die nächste Ebene. Vielleicht habe ich jetzt hier vier Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Der Algorithmus sagt, geh immer zuerst nach links. Also vom Algorithmus aus gesehen nach rechts, aber von uns aus nach links. such da mal weiter. Okay, hier sieht es alles gut aus. Ganz am Ende merke ich dann, ja, ich bin wirklich irgendwo angekommen, wo ich in der gesuchten Menge sein könnte. Ich habe bisher kein Argument gefunden, was dagegen spricht. Gut, dann behalte ich das jetzt mal im Hinterkopf. Laufe zurück bis zur letzten Abzweigung und jetzt gucke ich mir die nächste Möglichkeit an und sehe, oh, da, das passt nicht. Das spricht, irgendwas gibt es, was dagegen spricht, dass es Argument davon gibt. Okay, also nein. Oh, das auch nicht. Okay, dann gehe ich jetzt mal zurück zum letzten Punkt, wo sich das verzweigt hat. Sagen wir mal, das war da oben. Ich habe ja noch mehr Richtungen, die ich suchen muss. Hier läuft es vielleicht ähnlich. Man läuft so runter und merkt, oh, mal klappt es, mal nicht. Okay, gehe ich wieder zurück. Also Rückzug, dann laufe ich hier runter und merke sofort bei der ersten Abzweigung, da stimmt was nicht. Das geht nicht. Hier finde ich eine Information, die sagt, dass das nicht kompatibel ist mit den Eigenschaften, die meine Elemente haben müssen. Und jetzt kann ich mir die ganze Route runter sparen. Die ist weg. Wir nennen das Äste vom Suchbaum wegschneiden. Also wir stellen uns das wie so einen Baum, das ist sehr brutal, das passt mir auch überhaupt nicht erwartet. Wir stellen uns das Ganze vor wie einen Baum. Es gibt eine Systematik, wie man die Äste absucht und man geht immer, solange kein Argument dagegen spricht, weiter bis zum Ende des Astes, bis zum letzten kleinen Zweiglein und bis zu einem Blättchen. Und wenn nichts dagegen spricht, dann behält man das Blättchen und sagt, dich behalte ich im Hinterkopf und guck später nochmal nach, ob du auch wirklich so bist, wie ich es brauche. Und bei den Blättchen, bei denen man merkt, nee, das passt nicht, die wirft man weg und dann klettert man halt weiter rum. Und ab und zu hat man Glück, dass man so einen ganzen Zweig loswerden kann. Indem man nämlich an der Verzweigung schon merkt, Moment, in die Richtung, das passt überhaupt nicht zu der Struktur, die ich brauche. Und wenn ich das hier schon sehe, dann weiß ich, dass das für alles, was jetzt noch kommt, auch zutrifft, dass es nicht funktioniert. Also schneide ich das ab, ziehe mich zurück und nehme die nächste Abzweigung. Deswegen Backtrack. So, Backtrack, weil ich entweder merke, ich habe die Infos, die ich brauche, oder hier geht was schief und dann ziehe ich mich zurück zur nächsten Ebene. Wir gucken uns jetzt für ein sehr konkretes Problem mehrere Methoden an, mehrere Suchstrukturmethoden, die das zulassen, diese Art der Rückzugssuche. Backtrack. Und da sind wir wieder bei Charles Sims, der nämlich erklärt hat und dann auch gleich mehrere Probleme damit gelöst hat, der erklärt hat, wie man mit Basen im starken Erzeugungssystem eine Suchstruktur aufbauen kann, die diese Backtrack-Suche zulässt. Da ich jetzt das Prinzip einmal allgemein erklärt habe, werde ich ab jetzt sehr konkret. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir uns ab jetzt, quasi für immer, damit befassen, wie diese beiden Untergruppen G und H aus Aufgabe 3 aus Serie 7 sich schneiden. Das sind zwei verhältnismäßig übersichtliche Untergruppen der SYM 8. Und man kann sich zu Fuß überlegen, was der Durchschnitt ist. Das ist also alles noch machbar. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so komplett trivial, man sieht es nicht sofort, was der Durchschnitt ist und wie groß der ist. Deswegen fand ich das interessant genug. Und ich habe das Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, vor einer Weile mal für einen Vortrag ausgegraben aus dem Computational Group Theory Handbook. Das ist eins der Standardwerke zu algorithmischer Gruppentheorie. Und ich glaube, dass ich das da gefunden habe. Und ich glaube, dass es da auch ein Beispiel war für diese erste Backtrack-Methode. Da müsste ich aber nachgucken, ob das wirklich so war. Und dann habe ich mir gedacht, super, das ist nämlich von der Größe her wirklich angenehm, um diese Methoden daran zu erklären. Und dann habe ich das Beispiel quasi erweitert. Und so mache ich das jetzt hier auch, dass ich das Beispiel hier in dieser erweiterten Form zeige. Und wir beginnen damit, deswegen die Übungsaufgabe, dass wir die Datenstrukturen hernehmen. Also eine gemeinsame Basis. Und das wäre dann für die Implementation noch wichtig, ein starkes Erzeugungssystem, eine Stabilisatorkette und so weiter. Für die Illustration des Suchbaums reicht mir tatsächlich eine gemeinsame Basis. So, deswegen stand das dann Übungsaufgabe. Wir wollen jetzt also, ich mache das einfach mal so, dass ich G und H jetzt nicht an die Tafel pinsle, sondern sage, das steht ja alles auf dem Aufgabenblatt. Die Leute, die zuhören, können das Aufgabenblatt auch sehen oder sich zumindest später angucken und wissen dann, was die Gruppen G und H sind. Und ab jetzt betrachten wir nur noch, und es gibt auch keine Nummern mehr, sondern ich erzähle einfach nur, wir betrachten nur noch den Durchschnitt von G und H und wir suchen den mit Suchalgorithmen. Also quasi mit der Hand, und ich werde immer mal wieder was zu Implementierungsdetails sagen, aber mit der Hand. Und gedacht als algorithmische Suche. Und die erste Version ist Ada Sims. So. So, also zurückgehend auf seine Arbeiten aus den frühen 70ern, wenn ich mich nicht täusche. Wie würde ich da jetzt meinen Suchbaum organisieren? Alle Sims. Na, da würde ich erstmal mit einer Basis starten. Mit einer gemeinsamen Basis für G und H. Da kann ich zum Beispiel diese nehmen, 1,4. Und wir werden dann gleich noch ein paar Sachen brauchen. Die schreibe ich dann an, wenn wir sie brauchen. Erstmal hier meine ganzen Notizen, damit ich das alles zusammenpuzzeln kann. Erstmal möchte ich den Suchbaum organisieren. Wie könnten wir das denn machen? Ja, wir könnten sagen, wir starten mit dem ersten Basispunkt und gucken, wohin wer abgebildet werden kann. Und wir haben zwei Gruppen, auf die wir uns beziehen, G und H. Also müssen wir uns jetzt entscheiden, welche Gruppe nehmen wir, um den Suchbaum zu organisieren, und welche Gruppe nehmen wir, um dann zusätzliche Infos zum Abschneiden reinzugeben. Da habe ich, glaube ich, entschieden, dass ich G für die Orga des Suchbaums nehme. Genau, und G hat zwei Bahnen auf der Menge 1 bis 8. Was dazu führt, dass wenn ich jetzt mit dem ersten Basispunkt beginne, ich nicht alle Punkte von 1 bis 8 in der ersten Ebene meines Suchbaums habe, sondern nur die Punkte 1 bis 6, weil das die sind, die ich von 1 aus erreichen kann, wenn ich Elemente aus G anwende. Wir haben gesehen, wie man Bahnen ausrechnen kann, ist also kein Problem. Ich fange also an in Ebene 1 mit Basispunkt 1. Ich sage jetzt einfach mal Beta 1 mit 1, weil die Beta ist unsere Basispunkt. Notationen waren, und in der ersten Ebene schreibe ich jetzt die möglichen Bilder unter G hin. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir werden sehen, wie viel Platz wir später brauchen, aber erstmal möchte ich mir wirklich vorstellen, wer meine ganzen Suchbaum nennen. Okay, das sind die Möglichkeiten, wohin die 1 abgebildet werden kann. Und ich arbeite jetzt unter G und benutze erstmal auch nur die Bahnenstruktur von G. Bisher habe ich nichts weiter gemacht. Ich habe aber halt auch nichts gelernt. Denn wenn ich jetzt mal gucke, ob ich mit den Elementen aus H zu jedem dieser Punkte komme oder ob, wenn ich jetzt G geschnitten H angucke, ich da irgendwas einschränken kann, dann sehe ich, da schränkt sich irgendwie noch nichts ein. Okay, also ich stelle mir vor, dass ich die Gruppenelemente durchsuche von G und dass ich immer Informationen reinstecke über H. Aber in Wirklichkeit gucke ich mir eine Datenstruktur an, die auf der Basis basiert. Das heißt, ich nehme nicht jedes Gruppenelement in die Hand, sondern schaue auf diese Datenstruktur in der Hoffnung, dass ich irgendwann genug Informationen habe, um dann das Gruppenelement ausrechnen zu können. Stichwort Basis- und Erzeugungssystem. Wir können, wenn wir wissen, wohin die Basispunkte abgebildet werden, das Gruppenelement rekonstruieren. Das heißt, ich nehme nicht das Gruppenelement selber in die Hand und schreibe das hin in den Suchbaum, sondern ich nehme die Bilder der Basispunkte. Deswegen unter anderem haben wir vorher dieses ganze andere Zeug besprochen. Gut. Fangen wir doch hier mal bei der 1 an. Also links im Suchbaum. Wir sehen jetzt, man kommt von 1 zu 1 unter G und man kommt auch von 1 zu 1 unter H. Das heißt, hier gibt es keine Einschränkung. Ich suche fröhlich weiter. Ja, wie suche ich denn fröhlich weiter? Das wird organisiert von meinem zweiten Basispunkt. Teil 2 ist 4. Das heißt, jetzt habe ich hier 1 geht auf 1. Die nächste Frage ist, wohin geht der zweite Basispunkt 4? Wohin kann der gehen unter G? Das bestimmt jetzt meine nächste Suchebene, also die Verzweigung, die ich da bekomme. Und unter der Gruppe G kann der Punkt 4 auf die Punkte 4, 5 oder 6 gehen. Das sind die Möglichkeiten. Stimmt das? Ah, Moment, ich bin bei, genau, danke, ich bin bei, genau, der kann auch noch, nee, Entschuldigung, ich bin jetzt ja ein Stabilisator von 1, Verzeihung, ich bin jetzt ja ein Stabilisator von 1 und gucke dann, ich bin bei diesen Basic Orbits.
Ja.
Also hier bin ich unter G, hier bin ich unter G1, deswegen rechnen diese Basic Orbits aus, weil das jetzt natürlich hier in der Suche ganz viel weg wird. Also ich weiß ja schon, dass ich 1 auf 1 abgebildet habe. In diesem Teil der Suche. Das heißt, da kann ich jetzt nicht plötzlich die 4 auf die 1 abbilden. Bei der 4 habe ich jetzt nur noch Möglichkeiten im Stabilisator von 1 und dann kann die 4 nur noch auf sich selber, auf 5 oder auf 6 gehen. Das sind also jetzt die drei Äste, die ich anlaufen kann. 4, 5 oder 6. Das gleiche habe ich bei den anderen Zahlen. Da gehen wir später nochmal so stückweise irgendwas durch. Vielleicht nicht alles. Aber so organisiere ich die Suche jetzt weiter. Und jetzt bleibe ich erstmal links, so wie vorhin bei der allgemeinen Erklärung. Wenn 1 auf 1 geht und 4 auf 4, dann sagt unsere Basis Feierabend, jetzt habe ich das triviale Element in der Gruppe. Mehr kann hier nicht passieren. Genau, denn 1, 4 ist ja eine Basis von G. Und das Gruppenelement, das jetzt hier unten dazugehört, also das Element, das 1 auf 1 bildet, abbildet und 4 auf 4, das habe ich jetzt durch die Bilder der Basiselemente kodiert und weiß, das ist die identische Abbildung, also das 1-Element von G. Das heißt, das ist quasi der Name dieses Blattes, bei dem ich da unten jetzt gelandet bin im Suchbaum. Und dieses Element ist ein Kandidat dafür, in G und H zu liegen, weil nichts dagegen gesprochen hat, in G und H zu liegen. Okay, und das ist das Einzelelement. Witzig. Ja, aber wenn wir das nicht wissen, dann ist es erstmal nur ein Kandidat. Jetzt ziehen wir uns also zurück. Wir haben hier alle Informationen gesammelt, die wir kriegen konnten. Wir ziehen uns zurück und wir sind jetzt immer noch in diesem Ast, wo 1 auf 1 geht. Aber diesmal ist 4 auf 5 gegangen. Und das ist jetzt mit der Wirkung von G kompatibel, so sind wir da hingekommen, aber das könnte jetzt doch so eine Stelle sein, wo wir uns die Frage stellen, ist das denn mit H kompatibel? Liegt denn die 5 in der entsprechenden Basisbahn von 4, diesmal nicht unter G1, sondern unter H1? So können wir jetzt Informationen in den Suchbaum geben über die andere Gruppe, die uns interessiert. Und das heißt, wir brauchen jetzt doch mal die Punktstabilisatoren. Und die Basisbahn. Also schreiben wir mal was auf. Der Stabilisator von 1 in G ist das Erzeugnis von, den Zyklus 4, 5, 6. Die eine Basisbahn haben wir gerade schon angeguckt. Jetzt brauchen wir noch H1. Und H1 ist. Keine Ahnung, das habe ich doch bestimmt auch irgendwo ausgerechnet. Ach genau. Das ist das Erzeugnis von einem Doppel-3-Zyklus. 2, 3, 7. Nein, Doppel-3-Zyklus, 2, 3, 7, 4, 5, 8. So. Jetzt ist also die Frage, ob dieser Teil der Suche mit der Wirkung von H kompatibel ist. Liegt 5 in der H1-Basisbahn von 4? Und die Antwort ist ja. Das zeigt uns dieser Zyklus hier hinten. Das heißt, da haben wir bisher keine weiteren Informationen. Es ist möglich, ein Gruppenelement zu sein, das gleichzeitig in G und in H liegt. So, das heißt, das behalten wir. Und jetzt könnten wir wieder sagen, wir gehen jetzt über die Bilder der Basiselemente und rechnen also konkret aus, was für ein Gruppenelement in G das ist. Und dann kann man später gucken, liegt das auch in H mit einem Enthaltenstest. So würde man es dann ganz am Ende machen. Aber wichtig ist, dass man erstmal diesen Kandidaten hier festhält. Das ist ein Blatt, bei dem bisher nichts dagegen gesprochen hat, im Durchschnitt zu liegen. Also ziehen wir uns zurück zur Ebene darüber. Die nächste Möglichkeit, wohin die 4 gehen kann, ist die 6. Und auch hier ist wieder die einzige Möglichkeit, Infos zu bekommen, dass wir in die entsprechende Basisbahn von H gucken. Und endlich passiert was Spannendes. 4 und 6 liegen nämlich nicht in der entsprechenden Basisbahn von H zusammen. Und das bedeutet, dass wir hier zum ersten Mal sehen, du fliegst raus. Sag ich mal, nö. Da bricht die Suche also ab mit dem Argument, dass das Gruppenelement in G, das einzige, was 1 und 6, 1 und 4 so abbildet, nicht in H liegen kann. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn die Basis länger wäre und man jetzt hier noch mehr hätte theoretisch weiterlaufen können, dann wäre das eine super Info, das zu haben. Das in den kleinen Beispielen kommt das nicht so zum Tragen, aber man sieht das Prinzip. Mir ging es ja darum, dass man das Prinzip sieht. Und wir haben jetzt immer gesehen, behalten im Sinne von, es spricht nichts dagegen, oder nein, du bist raus und alles, was jetzt noch kommt auf dem Ast, ist dann auch raus. Gucken wir mal, wie das weitergeht, wenn wir die Basis weiter ablaufen. Die nächste Möglichkeit ist jetzt ja, dass 1 auf 2 abgebildet wird. Wir sind jetzt also nicht mehr im Stabilisator von 1, sondern wir sind in der Nebenklasse, wo alle Elemente 1 auf 2 abbilden. Und dann können wir aber ansonsten genauso argumentieren. Wir würden also jetzt in der entsprechenden Nebenklasse von G1 in G gucken, wohin kann dann die 4 abgebildet werden? dann hätten wir hier auch wieder Möglichkeiten. Und dann würde man da auch wieder gucken, was ist damit kompatibel, was in H1 los ist und was nicht. Gleiche Idee. Und ich möchte ein Beispiel zeigen für ein Stückchen Zweig, wo wir nochmal was Interessantes sehen im Durchschnitt. Und zwar könnte man, genau, der Stabilisator von 1, also, nee, anders. Ich gehe mal zur 3. 1 könnte ja auf 3 abgebildet werden, in G. Und dann kann man immer noch 4 auf sich selber 5 oder 6 abbilden. Da ändert sich am Anfang des Baums nichts. Das heißt, dass man hier, das rechne ich jetzt nicht alles nach, aber kann man natürlich machen oder App fragen. Hier hätte man, wenn man das ausrechnen würde, für 4 die möglichen Bilder 4, 5 und 6. Und wenn man dann guckt, was ist dann in H möglich, und zwar diesmal in der Nebenklasse von H1 in H, wo 1 auf 3 abgebildet wird, dann sieht man, dass es dort die Möglichkeit gibt, in H, dass man gleichzeitig 1 auf 3 und 4 auf 6 abbildet. Hier kommt also nochmal ein Element raus, bei dem man sieht, dass es sowohl mit der Wirkung von G als auch mit der Wirkung von H kompatibel ist. Und tatsächlich, ich schreibe das Gruppenelement auch gleich hin, tatsächlich findet man dann hier, indem man wieder rückwärts guckt, was sind die Bilder der Basiselemente und welches Gruppenelement in G ist das einzige, was es tut, dann sieht man, dieses Element liegt auch in H. Und ich schreibe das Element mal hin, das man so findet. Das ist der Doppeldreizügel 1, 3, 2, 4, 6, 5. Der liegt tatsächlich in G geschnitten H, den kann man da finden. Das heißt also, wenn man in der Suche da an der Stelle angekommen ist, dass der erste Basispunkt 1 auf 3 ging und man dann guckt in der nächsten Stufe, wohin geht 4 und was sagt H dazu, dann findet man hier bei dieser, auf dieser Stufe ein nicht-triviales Element im Durchschnitt. Man findet nicht viel, der Durchschnitt ist nicht sehr groß. Ich möchte das jetzt noch nicht alles verraten, aber ich wollte das so prinzipiell erklären. Und ich hoffe, dass jetzt ein bisschen deutlich geworden ist, was man da macht. Eine völlig andere Frage ist, wie das denn algorithmisch wirklich aussieht. Also, wie wird da gesucht? Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass man immer zuerst in die Tiefe geht. Das haben wir jetzt ja auch gesehen. Wir haben uns in der ersten Ebene für ein Bild des ersten Basispunkts entschieden und sind dann in die Tiefe gegangen, also Depth First. Und dann entscheiden wir halt, ziehen uns zurück, machen wieder irgendwas, ziehen uns zurück und erst dann gehen wir zum nächsten Bild von 1. So funktioniert das also. Und dann hat man jedes Mal diese Möglichkeiten, ja, alle Informationen passen und dann kriegt man da so ein sogenanntes Blatt am Ende. Und dann ist die Frage, welche Infos will man da jetzt bereitstellen? Was soll da an der Stelle der Suche behalten werden an Informationen? Und dann geht es eben weiter, man sucht schon und dann hat man am Ende nämlich so ein paar Blätter übrig. Und deswegen habe ich gerade gesagt, dann kommt es darauf an, was man da schon alles ausrechnet und behält. Denn natürlich kann man dann bei jedem Kandidaten sofort, während man eigentlich noch am Suchen ist, ausrechnen, ja, was für ein Element ist das und nochmal einen Enthaltenstest machen in der anderen Gruppe. Liegt es da wirklich drin? Das könnte man da sofort machen und dann quasi einen grünen Aufkleber dran. Dann ist man fertig oder man sammelt erstmal alle KandidatInnen und dann ganz am Ende macht man die Enthaltenstests. Geht natürlich auch. So, das ist eine Frage der Implementierung, wie will man das machen. Aber so sieht die Suche aller Sims aus. So geht man da durch diese Datenstrukturen entlang einer Basis mit einem Suchbaum, bei dem man zuerst in die Tiefe geht und dann in die Breite. Und was man vielleicht ein bisschen erahnen kann, ist, inwiefern die Wahl der Basis auch Auswirkungen auf die Gestalt des Suchbaums hat. Könnte sein, dass man mit einer längeren Basis an irgendwelchen Stellen länger unterwegs ist, weil die Suche in die Tiefe dann ja immer erstmal mehr Schritte hat, aber dass man dann vielleicht bessere Abschneideargumente hat oder so. Also da kann man dann spielen und mal gucken. Backtrack aller Sims. Dann schauen wir doch jetzt mal, wie man mit einer anderen Suchstruktur da weitermachen könnte. Ich möchte noch ein paar Ergänzungen machen.
Sims habe ich erwähnt. Die Arbeit, auf die das alles zurückgeht, ist von 1971. Und dann gab es in den 70ern und auch noch in den 80ern natürlich haufenweise Varianten, weil Leute gesehen haben, ja, das ist cool. Und jetzt gucken wir, wie kann man diese Suche verbessern? Wo überall haben wir jetzt gute Argumente, das zu beschleunigen, schneller zu erkennen, dass man irgendwas abschneiden kann? Was für Gruppeneigenschaften kann man da jetzt wie reinbringen in die Argumentation? Und da möchte ich die Namen Cannon und Butler noch nennen, aus den 1980ern. Da gab es Beiträge und irgendwann, als es dann verschiedene Computeralgebra-Systeme gab, die anfingen sich zu etablieren und unabhängig voneinander zu arbeiten, da wurde dann auch plötzlich wirklich praktisch und finanziell, weiß ich nicht, für manche Menschen interessant, wie gut dieses Zeug läuft und wie schnell das läuft. Das hatte auf einmal dann wirklich so einen ganz praktischen Wert, da gute Ideen und gute Algorithmen zu haben. Und es gibt in Magma Algorithmen, bei denen ich und andere bis heute nicht verstehen, warum die so schnell sind. Na, dann nehmen wir uns mal die nächste Datenstruktur vor. Ja, toll, wir haben ganz viel Zeit. Die nächste Datenstruktur, also das war ganz lange State of the Art und diese Art zu suchen ist für, also diese Backtrack-Methode, die ist immer noch an vielen Stellen State of the Art. Aber der erste Sprung, also der erste richtige Sprung, nachdem man ansonsten erstmal da mit Ideen verbessert hat, was da so ging, passierte, soweit ich das beurteilen kann, dann Anfang der 90er, als eine neue Idee aufkam, was man für die Organisation der Suche benutzen könnte. Das ist das sogenannte Partition Backtrack, was auf Jeff Leon zurückgeht, 1991. Und da gab es Vorläufer von diesen Ideen. Ich glaube, dass in der Arbeit selbst sowas erwähnt wird wie Mackay und dann sind das ältere Arbeiten Ende der 70er, Anfang der 80er. Und die Idee ist, dass man jetzt nicht mehr Basispunkte hat und dann die Bilder der Basispunkte und dass man den Suchbaum entlang dessen organisiert, sondern dass man Partitionen der Menge, auf der da gewirkt wird, hernimmt und dass man die nimmt, um die Suche zu organisieren. So, wie würde das aussehen in unserem konkreten Problem? Wir gucken mal. Das behalten wir einfach mal alles. Zu Version 2. Das ist jetzt Suche aller Leon. Das sogenannte Partition. Nochmal kurz zur Wiederholung. Wenn ich jetzt Partitionen sage, dann meine ich immer geordnete Partitionen. Das heißt, ich stelle mir das als Liste vor. Und die Ordnung bezieht sich auf die Anordnung der Zellen in der Partition und nicht auf die Zellen selber. Und das werde ich gleich an einem Beispiel, wenn wir hier wieder reingehen, auch noch erläutern, was ich da genau meine. Wir gucken uns also geordnete Partitionen an und es geht dann darum, wie Elemente aus der großen symmetrischen Gruppe, die uns interessiert, auf diesen Partitionen oder auf der Menge dieser Partitionen wirken. Zum Beispiel kann eine Partition unter einem Gruppenelement invariant bleiben oder ich habe zwei Partitionen und dann gibt es ein Gruppenelement, was die eine auf die andere abbildet oder so. Und in diesen Partitionen können durchaus interessante Infos stecken, zum Beispiel sowas wie Bahnenstrukturen. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, als grobe Annäherung an eine Gruppe, die ich suche, also bei der ich entscheiden will, ob Elemente da drin liegen, Stichwort H oder so, G und H, nehme ich einfach, ob mein Gruppenelement die Bahnenpartition respektiert, die diese Gruppe hat. So, das ist super banal und es wird ganz oft schief gehen, aber es ist so eine erste Approximation und wer weiß, vielleicht hilft es ja was bei der Suche. Hier, ganz naiv, könnte man also einfach sagen, wenn ich mir G angucke und die Bahnpartition dazu, dann könnte ich sagen, erste Zelle 1 bis 6, zweite Zelle 7, 8 und Elemente aus H müssen es respektieren. Oder Elemente aus dem Durchschnitt, Entschuldigung, die müssen das respektieren. Das heißt, die Elemente aus H, die für mich interessant sind, weil sie nämlich auch in G liegen, müssen das respektieren. Da sehen wir schon, dass dann transitive Gruppen so ein bisschen interessant sind, weil da die Bahnenpartition halt irgendwie gar nichts hergibt. Aber so ist es halt.
Gewisse Typen, egal wie man die Suche organisiert, es wird immer irgendwas geben, irgendeine Art von Info, die bei gewissen Gruppen nicht gut greifbar oder nicht gut sichtbar ist. Und deswegen führt dann häufig eine Kombination von verschiedenen Methoden zum Ziel. Was ist hier die Idee? Wir haben die Menge, ich schreibe jetzt einfach mal, ach, das ist alles auf Englisch ursprünglich in meinen Notizen, egal. O part wie all partitions, ich sag mal von N, weil wir die Menge 1 bis N betrachten, das ist unsere Menge Omega, auf der die ganze Zeit alles passiert. Damit bezeichne ich jetzt die Menge der geordneten Partitionen der Menge 1 bis N. Das ist erstmal nur so für uns, damit wir irgendwas haben, was wir da hinschreiben können. Und ich brauche jetzt den Transporter. Über Transporter habe ich schon gesprochen. Wenn ich jetzt P und Q habe, und das sind beide solche geordneten Partitionen, dann möchte ich jetzt hier für diesen Teil der Vorlesung mit dem Transporter von P nach Q die Menge bezeichnen, also es ist eine Teilmenge von unserer großen Gruppe, Summe N. Da möchte ich diejenigen Elemente reinwerfen, die die Partition P auf die Partition Q abbilden. Also tatsächlich die Transportermenge. Und die schreibe ich auch so hin. Schwarz wie Transporter von P nach Q, damit die Reihenfolge klar ist. Das sind alle P aus der großen Gruppe Summe N mit der Eigenschaft, dass P G gleich Q ist. Und zur Veranschaulichung, ich bilde Partitionen ab, indem ich die Partitionen hinschreibe und dann die einzelnen Elemente abbilde. Und dann kommt halt eine neue Partition raus. Das ist hoffentlich intuitiv. Oder? Also genauso wie ich Mengen abbilden kann mit einer Permutation, indem ich einfach die einzelnen Elemente abbilde und dann halt eine neue Menge kriege, genauso kann ich die Partitionen abbilden und dann kriege ich eine neue Partition. Gut, deswegen kann ich über sowas wie Stabilisatoren sprechen und über diese Transporter. Das hat alles Sinn. Und dann gibt es so Konzepte, wie man Partitionen feiner machen kann, indem man Zellen weiter unterteilt und so. Das werde ich dann gleich noch genauer erklären, wenn es nötig wird. Und vielleicht sollte ich ein kleines Prinzip erklären, und zwar tatsächlich an einem Beispiel. Wir können ja mal die Bahnpartition unserer beiden Gruppen G und H angucken. Ich gehe mal hier rüber, weil das eher ein Schnellzettel ist. Also wenn ich mir ich schreibe mal OOP für Ordered Orbit Partition, einfach weil ich jetzt gerade hier so halb auf Englisch denke. Wenn ich mir die Ordered Orbit Partition von G anschaue, in unserem Beispiel, dann ist das, wenn ich mich entscheide, dass ich immer mit den kleinen Zahlen anfange, 1 bis 6 und dann 7, 8. Und so schreibe ich Partitionen. So mache ich das jetzt irgendwie schon gefühlt immer. Also als Liste und dann unterteile ich ich trenne Zellen, indem ich da mit einem kleinen Schritt reinmache. Und die entsprechende OOP von H, ach, jetzt weiß ich, warum das lustig ist, das ist das gleiche Kürzel wie objektorientierte Programmierung. Okay, und bei H ist transitiv, wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist das einfach alles. Und jetzt kann ich ein paar Konzepte erklären. Das eine Konzept ist, dass man Partitionen sozusagen schneidet, indem man nämlich guckt, welche Partition kommt raus, damit, wenn beide Kriterien quasi erfüllt sein sollen. Also das ist so, als würde man sich die Äquivalenzrelationen angucken, die zu den Partitionen führen, und würde dann die gemeinsam nehmen, sodass beides gleichzeitig erfüllt sein soll. Das ist hier langweilig. Und dieses Konzept, dass man eine Partition feiner macht, das kann man hier aber erklären, denn diese Partition ist gröber als die, in dem Sinne, dass hier weniger Zellen sind. Hier sind mehr Zellen, die ist feiner. Und die ist sogar wirklich feiner als die, weil ich von der zu der komme, indem ich eine zusätzliche Trennung vollführe. So auf der Weise kann ich die so partiell anordnen. Die Partitionen auf der gleichen Menge, hier ist es immer 1 bis 8. Und jetzt möchte ich erzählen, einfach weil es gleich bei der Suche eine Rolle spielt, ich möchte erzählen, was das Verfeinern von Partitionen mit den Stabilisatoren macht. Nehmen wir mal H. Wenn ich hier beginne, dann ist in dieser Partition null Info. Die komplette Gruppe Summe 8 stabilisiert die. Ich habe keine Einschränkungen. Der Stabilisator dieser Partition ist einfach alles. Wenn ich die Partition jetzt verfeinere, so wie hier oben, die ist ein bisschen feiner, dann ist plötzlich der Stabilisator nicht mehr die ganze Gruppe Summe 8. Denn ich muss ja diese Zelle stabilisieren und diese. Plötzlich habe ich also nur noch so ein SIM-6-Ding und dann Kreuz, eine zyklische Gruppe der Ordnung 2, die hier noch die 7 und die 8 vertauschen darf. Und das war's. Und jetzt könnte ich das noch weiter verfeinern, indem ich zum Beispiel hier einen Punkt stabilisiere. Sagen wir, ich stabilisiere die 1. Und dann bekomme ich eine wiederum kleinere Gruppe als Stabilisator in seiner neuen Partition. Und dann kann ich es noch interessanter machen und sagen, ja, jetzt will ich mir die Möglichkeiten angucken, wohin die 1 abgebildet werden kann. So ähnlich wie vorhin, als wir noch in Basispunkten gedacht haben. Wohin könnte die 1 denn gehen? Und dann gucke ich mir einmal die Partition an, wo die 1 stabilisiert wird. Und dann gucke ich mir eine andere Partition an, wo die 1 irgendwo hingeht. Und dann kommt da was Neues raus. Ich kodiere irgendwie diese Informationen in Partitionen. Und schaue immer, ob ich von der einen zur anderen komme. Und in einem Fall heißt es, ich stabilisiere. Und im nächsten Fall heißt es, ich transportiere. Deswegen diese Notation. Was hat das mit unserer Suchstruktur zu tun? Na, da oben haben wir als Organisation Bilder von Basispunkten genommen und haben in jeder Stufe geguckt, welche zusätzliche Info habe ich und ist das noch kompatibel mit den Informationen, die ich habe. Und so etwas Ähnliches werden wir jetzt mit Partitionen machen. Das ist also auch wieder die Frage. Ich verfeinere oder verändere, kriege neue Informationen und gucke, ob das kompatibel ist mit dem, wonach ich suche. Am Ende suche ich ja immer nach Elementen, die gleichzeitig in G und in H liegen. Wie könnte man das hier organisieren? Na, gucken wir mal. Das Ganze würde hier so aussehen, dass wir auch wieder ein Startlevel haben in unserer Suche, nur dass wir diesmal eben nicht von Basispunkten ausgehen, sondern von Partitionen. Wir beginnen also mit der OOP von der Gruppe, die unsere Referenzgruppe ist. Das mache ich wie vorher, damit wir immer dasselbe nehmen. Also G. Ich beginne also mit P0, das ist meine Startpartition, und die geht einfach von 1 bis 8, von 1 bis 6 und dann 7, 8. Das ist die OOP von G und mit der möchte ich meine Suche initialisieren. So dass ich jetzt also gucke. Was aus der Gruppe H liegt im Stabilisator dieser Partition? Dann werde ich ja vielleicht schon mal ein paar Elemente los. Das heißt also, dass ich, und so könnte man es immer machen, wenn man den Durchschnitt von zwei Untergruppen bestimmen möchte, dass man mit diesen geordneten Bahnpartitionen anguckt und dann den Schnitt bildet und dann weiß man, okay, alles im Durchschnitt muss ja beide Bahnpartitionen respektieren und okay. Dann kann man also als nächsten Schritt schreiben mit Bahnpartition von A. Wir dürfen jetzt ja, also die Idee ist ja, eine Suchstruktur zu etablieren und nicht konkret Gruppenelemente in die Hand zu nehmen. Das heißt also, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass unsere Suchstruktur Partitionen sein sollen, dann ist die Bahnpartition von G diese, die wir hier haben. Die Bahnpartition von H ist leider diese langweilige, sodass der Schnitt uns keine neuen Informationen bringt. Also, wenn wir eine transitive Gruppe haben, als eine der beteiligten Gruppen, dann passiert in diesem ersten Schritt mit den Bahnpartitionen einfach nicht besonders viel. Das ist so, damit müssen wir leben. Nichts Neues, schreibe ich mal. Das liefert dann also theoretisch eine neue Partition, eine feinere, das könnte passieren, aber in diesem Fall leider nicht. Deswegen heißt unsere, ja, ich sag mal, ich mache einen Strich dran, weil ich jetzt beide Bahnen irgendwie benutzt habe, dann ist es P0', aber P0' ist einfach dasselbe. Nichts Neues. Ja, wenn ich darüber vortrage und es irgendwie knackig machen möchte, dann sage ich immer Refine, Rip, Repeat. Denn hier haben wir versucht zu verfeinern, es ist halt nichts Neues rausgekommen, weil es nicht feiner wurde, aber eigentlich ist es der Schritt, in dem man verfeinert, man macht die Partition feiner und wirft dann die Elemente raus. Und dann kommt RIP, also auseinanderreißen oder zerschneiden oder aufsplitten. Split ist ein anderes gutes Wort, weil wir nämlich jetzt, in Analogie zu vorhin, wo wir dann geguckt haben, was gibt es jetzt beim nächsten Basispunkt für Möglichkeiten, hier schauen, was gibt es für Möglichkeiten, jetzt für uns diese Partitionen irgendwie zu verfeinern und kleiner zu machen, sodass wir zu weniger Gruppenelementen kommen, die wir uns noch angucken müssen. Das ist ja die Idee. Und dann immer zu gucken, ist es kompatibel mit der Struktur von H. Und hier könnten wir jetzt also sagen, Wir machen diese Partition feiner, indem wir die größere Zelle nehmen, also die vorne, und dann immer uns einzelne Punkte angucken und die quasi abspalten. Wenn wir die 1 abspalten, also wir behalten quasi immer einen Punkt fest als Referenzpunkt. Ich sage jetzt die 1. Da habe ich jetzt die 1 rausgegriffen und halte die auch fest. Wenn man es wirklich implementiert, ist übrigens sehr interessant, wie man diese Partition dann abspeichert und wohin immer die neuen Punkte kommen. Denn das kann eine Rolle spielen, wenn man dann später Dinge erkennt. Aber okay, das ist jetzt der Teil, wo wir verfeinern. Wir haben vorher gesehen, es passiert nichts. Wir wollen jetzt weitergehen in unserer Suche und wollen weiter einschränken, was für Gruppenelemente sind. Alle Gruppenelemente, die diese Partition hier stabilisieren, können theoretisch sowohl in G als auch in H liegen. Das ist damit kompatibel, in G und in H zu sein. Wir dürfen nichts machen in unserem Prozess, um die Suche einzuschränken, was quasi künstlich ist und was wir nicht. Also es dürfen keine Informationen sein, die nicht irgendwie mit den Gruppen G und H was zu tun haben, weil es sonst passieren könnte, dass wir plötzlich Elemente rauswerfen, die wir aber eigentlich haben wollen, weil sie im Durchschnitt liegen. Aber einen Punkt zu fixieren ist okay. Wir können uns ja den Stabilisator in G von diesem Punkt 1 angucken, zum Beispiel, haben wir vorhin auch gemacht. Und das liefert einen interessanten Teil der Suche. Jetzt ist die Frage, wie diese Verzweigung genau passiert. Und die Verzweigung passiert, indem ich jetzt schaue, wohin könnte 1 abgebildet werden. Das ist meine Referenzpartition. Hier drüben kriege ich jetzt insgesamt 6 Möglichkeiten für andere Partitionen, bei denen ich vorne immer einen Punkt rausgenommen habe. Na, 5 für andere, 6 insgesamt, weil ich ja 6 Möglichkeiten habe, wohin die 1 abgebildet werden kann unter G. Das heißt also, dass ich jetzt hier drüben auf der anderen Seite der Suche, und ich sage gleich, warum das quasi 2 Teile sind, insgesamt 6 Partitionen, 1 ist die gleiche wie P1, denn da stelle ich mir vor, ich bin im Stabilisator von 1. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe 1 auf 2 abgebildet, das heißt hier drüben wäre ich im Teil der Suche, wo der erste Basispunkt auf 2 geht. Und in der Partition drücke ich das aus, indem ich die 2 rausnehme. Das heißt, ich habe 2 und dann 1, 3, 4, 5, 6 und dann 7, 8 und so weiter. Als letzte Partition nehme ich Q6, da habe ich die 6 rausgenommen und habe 1 bis 5 und dann 7, 8. Und was ist jetzt meine Idee bei der Suche? Na, ich habe ja gerade schon gesagt, jedes Element aus dem Schnitt von G und H, andersrum, ein Element, das diese Partition stabilisiert, könnte in G geschnitten H liegen. Das spricht nicht dagegen. Das heißt also, dass es sich lohnt, in G geschnitten H nach Elementen zu suchen, die diese Partition stabilisieren. Oder in Transportersprache, die P1 auf Q1 abbilden. Ich teile jetzt also sozusagen mein Suchfeld. Ich bin ja, wenn ich ausgehe von diesen Startpartitionen, jetzt in einer riesigen Gruppe. Ich bin im Stabilisator von P0. So, das ist immer noch eine ziemlich große Gruppe. Das heißt, es ist eine maßlose Überschätzung von G geschnitten H. Und diese Überschätzung möchte ich jetzt näher an die tatsächliche Gruppe ranrücken, indem ich quasi Dinge rauswerfe. Und ich werfe Dinge raus, indem ich den großen Teil, in dem ich jetzt suche, in Teile aufteile, nämlich in diese Transportermengen. Und dann nehme ich die als Überschätzungen der tatsächlichen Transportermengen innerhalb von G geschnitten H, die ich nicht kenne. Ich überschätze jetzt also systematisch, ich weiß, dass ich überschätze. Die Frage ist, wie viel? Den ersten Teil meiner Suchstruktur überschätze ich, indem ich als Approximation nehme den Transporter von P1 zu Q1. So, das ist also jetzt mein Kandidatenpool für die Elemente in G geschnitten H, die 1 stabilisieren. Als nächste überschätzte Menge habe ich den Transporter von P1 zu Q2. Das nehme ich als Überschätzung für die Menge an Elementen in G geschnitten H, die 1 auf 2 abbilden. Und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 6 Transportermengen. Die Vereinigung davon ist das, was ich vorher hatte. Und überall dort kann ich jetzt weiter nach Kandidaten gucken. Das heißt, so spalte ich meine Suche auf. Und die Analogie dazu ist, dass wir am Anfang aller Synths unsere Suche aufgeteilt haben, indem wir geguckt haben, wohin kann der erste Basispunkt 1 abgebildet werden. Das ist die Entsprechung dazu. Na gut, da ist jetzt irgendwie noch nicht so wahnsinnig viel Info. Die 1 kann halt überall hingehen, das haben wir vorhin gesehen. Da wird nichts passieren, da werden wir nichts groß einschränken können. in unserer tollen Suche. Die Überschätzung, ich weiß gar nicht, ob das hier das richtige Wort ist, aber ich denke immer an Overestimate oder Overhook oder so. Überschätzung. Transport. Ah, ich schreibe mal so hin. Die Vereinigung der Transporter von B1 zu B, wobei B von 1 bis 6 läuft.
Wir können ja mal schauen, in Analogie zu dem, was wir vorhin gemacht haben, wo wir ja auch Teile des Suchbaums genauer angeguckt haben, um zu entscheiden, ob wir irgendwas behalten oder wegwerfen. Das können wir ja auch hier mal so ähnlich versuchen. Wo würde ich denn in dieser Suchstruktur das Element finden, das wir vorhin à la Sims gefunden haben, als wir 1 auf 3 abgebildet haben und 4 auf 6? Ja, wenn 1 auf 3 geht, dann müssten wir doch eigentlich die Transporterlänge von P1 zu P3 sein, denn ich muss 1 auf 3 abbilden, also die einzige einelementige Zelle aus P1 auf die einzige einelementige Zelle von Q3, wo die 3 drin steht. Und dann muss der Rest aber ja auch passend abgebildet werden. Das heißt, ich muss 7, 8 auf 7, 8 abbilden und die 5, die noch übrig sind, auf die 5, die noch übrig sind. Und muss gucken, ob das mit der Wirkung von H kompatibel ist. So würde es hier in dieser Suche funktionieren. Und dann sehe ich, dass das tatsächlich geht. Ich finde nämlich hier drin tatsächlich dieses Element 1, 2, 2, 4, 6, 5. Da können wir nachgucken und sehen, dass es wirklich genau diese eine Partition auf die andere abzielt. Und dass man das also da dann in diesem Teil der, ich sag mal, Überschätzung finden würde. Wie das algorithmisch hier weitergeht, hier passiert wesentlich mehr. Man hat ja nur die Bahn, man hat ja sonst nichts. Das ist halt sehr wenig Information. Man guckt sich hier diese ganze Überschätzung an, dann wird man irgendwo mal was finden, wo man sieht, ah, der Punkt kann aber nicht auf den gehen, das passt aus irgendwelchen Gründen nicht, okay. Dann kann man einen Teil loswerden, aber ansonsten macht man einfach weiter. Man hat dann diese Transportermengen und dann kann man weiter gucken. Ja, wenn ich jetzt hier nicht nur 1 abtrenne, sondern auch noch 2, wohin kann denn 2 dann abgehen? Und dann muss man in den entsprechenden Stabilisatoren gucken, das heißt, es ist dann wieder analog zu dem von vorher, dass man Info, die man schon hat, nicht wegwirft. Trotzdem bleibt ja erstmal immer noch ziemlich viel übrig. Und erst nach 2, 3 Schritten wäre es hier so, dass man sehen würde, ah, jetzt ist dieser Teil der Partition mit dem Teil nicht mehr kompatibel, da kann es jetzt keine Elemente mehr geben, die das machen und dann kann man was wegwerfen. Ah. Irgendwie ist es mit den Partitionen wenig Info. Und ganz oft passiert es, dass man praktische Probleme hat, bei denen einfach so viel mehr Info in diese Partition gesteckt werden kann, dass die Suche trotzdem super funktioniert. Nicht umsonst ist es ein sehr erfolgreiches Konzept, dieses Partition Backtracking. Das war für viele Fragen bis vor kurzem der totale State of the Art und das ist wahrscheinlich auch immer noch an ganz vielen Stellen. Das ist ein super erfolgreiches Konzept. Es muss also irgendwie möglich sein, mit ganz vielen Tricks ganz viele Infos in diese Partitionen reinzustecken, sodass man da schneller wegkommt und schneller verfeinern kann und diese Überschätzung klein kriegt, als dass das weh zu tun. Das wirkt so, als würde es ewig dauern, da Elemente loszuwerden. Ja, refine, rip, repeat und man muss eventuell sehr oft repeaten. Was haben wir gemacht? Ein bisschen kann ich noch weiter erzählen und dann. Was haben wir gemacht? Wir haben halt überlegt,
also das, was ich hier angedeutet habe, zeigt doch, dass der Witz, also dass der Erfolg dieser Methode darin liegt, dass man die Partitionen schnell fein kriegt, damit diese Transportermengen schnell klein werden. Verfeinerung.
Wenn man das ganz bis zum Ende durch x, dann ist es so ähnlich wie bei der Suche aller Sims, wo man am Ende ja dann immer auf ein Gruppenelement kommt und dieses Gruppenelement kriegt man durch die Welle der Basispunkte. Und genauso ist das hier, denn wenn man diese Suche lang genug macht und lang genug verfeinert, dann landet man am Ende bei Partitionen, wo alle Zellen einelementig sind. Und wenn ich eine Partition habe, bei der alle Zellen einelementig sind, dann gehört dazu genau eine Permutation, die von, ich sag mal, der Partition, wo 1 bis 8 alleine in ihren Zellen sind, in dieser Reihenfolge, dahin geht. Zum Beispiel finde ich ja diese hier, 1, 3, 2, 4, 6, 5, indem ich von P1 zu Q3 gegangen bin. Gefunden hätte ich die aber erst ganz am Ende der Suche, wenn nämlich aus P1 die Partition geworden ist, wo ich nacheinander 1, 2 und so weiter und am Ende auch noch 7, 8 getrennt habe, sodass die da alle alleine stehen. Und auf der rechten Seite ist aus dem Q3 dann eine Partition geworden, wo am Anfang die 3 steht und dann die 1 und dann und so weiter, also auch alles wieder in einer einelementigen Zelle. Und dann lese ich ab, was der Transporter ist, der ist einelementig. Da gibt es dann genau eine Partition. Das heißt, das ist die Stelle, wo ich eigentlich erst aufhöre. Und da kann man sich vorstellen, wie lange das dauert, wenn man immer einzelne Punkte abtrennen muss. So sehen hier die Blätter aus. Drüben waren es Kombinationen von Bildern von Basispunkten und wir können rekonstruieren, welches Gruppenelement das ist. Hier sind es Pärchen von Partitionen mit einelementigen Zellen und wir können da auch wieder die Gruppenelemente ablesen. Das heißt, das ist wieder eine Analogie. Es geht wieder nur darum, die Suche so zu organisieren, dass man am Ende bei den Blättern Gruppenelemente in der Hand hat, für die man was nachgucken kann. Die Kunst liegt in der Verfeinerung. Und die erste Publikation, die wir gemacht haben dazu, war eine mit einer neuen Verfeinerungsmethode für diese Partition. Und hier kommen Orbitalgrafen ins Spiel. Für G und H an und dann gucken wir, ob man das benutzen kann, um mit den Partitionen und was Gutes zu machen. Ja, vielleicht brauche ich Farbe. Ja, ich habe ja auch welche. Gut, ja, ich glaube, ich möchte Farbe benutzen. Ich male mal für G und für H jeweils Orbitalgrafen an und dann starten wir das ein bisschen drauf. 1, 2, 3. So, dann male ich mal einen in weiß. Vielleicht den hier. 1 zu 2, 2 zu 3, 3 zu 1. 4 zu 5, 5 zu 6, 6 zu 4. Ich male jetzt nicht alles an mit den ganzen Basispaaren, bla bla bla. Das können wir gerne später alles noch klären, aber jetzt male ich die erstmal so hin. Dann habe ich hier noch so ein Gelb. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hören Sie das mal für H. Da könnte ich zum Beispiel machen. Ich glaube, die waren ungerichtet am Ende. 1 und 6, 7 und 8, 2 und 4 und 3 und 5. Den finde ich noch ganz gut. Und dann habe ich noch blau. Bei G kann ich nämlich auch noch einen schönen zweiten Orbitalgraphen benutzen. Da fange ich an mit 1, 7 zum Beispiel. Und dann bekomme ich 1, 7, 2, 7, 3, 7. Und ich bekomme von den anderen drei jeweils einen Pfeil zur 8. So, was nützt das? Wieso ist das eine gute Idee, in diesem Partition Backdrop zu helfen? Naja, im Prinzip ist es die Idee, dass man die Bahnenpartition, mit denen man angefangen hat, verfeinert über die Orbitalgraphen. Und warum funktioniert das? Na, wir haben ja, als wir über Orbitalgraphen gesprochen haben, gesehen, dass jede Gruppe als Automorphismengruppe auf ihren Orbitalgraphen wirkt, also die insbesondere die Invariant lässt. Ja, und was heißt das?
Hier zum Beispiel in diesem weißen Orbitalgraphen für G. Ein Automorphismus muss doch die Komponenten irgendwie respektieren. Das heißt, ich bin jetzt ganz konkret hier bei den Zahlen. Die Zahlen 1, 2, 3, die können nur zusammen bewegt werden oder gar nicht. 4, 5 und 6 können auch nur zusammen bewegt werden oder gar nicht. Das heißt, da kriege ich was, was ein bisschen feiner ist als die Bahnenpartition. Nämlich eine Partition in 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, 8. Genauso hier. Das wäre die gleiche Partition, indem ich gucke, von wo Pfeile irgendwo hingehen. Übrigens geben mir beide Orbitalgraphen keine Info über 7 und 8. Nicht wirklich, sondern auch nur wieder, dass die gemeinsam bewegt werden. Wenn ich 4, 5 und 6 irgendwo hin bewege, dann muss hier in diesem Fall die 8 mitbewegt werden. Und andersrum. Diese Info habe ich bei dem weißen Orbitalgraph nicht. Aber der Witz ist ja, dass ich jetzt jede dieser Informationen nacheinander in die Partition stecken kann, um die immer feiner zu machen. Genauso bei H. Hier kriege ich auch in ganz natürlicher Weise über diese Kanten, die da sind, eine Partition mit den Zellen 7, 8, 1, 6, 2, 4, 3, 5. Das heißt, ich bin sofort wesentlich feiner als mit den Bahnen. Und dann könnte ich mir noch überlegen, dass ich diese Info in meinen Prozess reinlege, um viel schneller zu viel feineren Partitionen zu kommen. Das haben wir gemacht. Und haben dann gesehen, dass mit dieser Methode, also wenn Gruppen sehr, sehr, sehr transitiv sind, dann kann es sein, einfach weil die Orbitalgraphen sehr schnell nutzlos werden, das haben wir gesehen, dass dann diese Methode am Anfang der Suche noch nichts bringt, aber sobald man dann ein paar Punkte fixiert hat, dann greift das, weil man dann nämlich auch eine nützliche Orbitalgraphen kriegt. Da muss man dann vielleicht ein bisschen warten. Aber bei vielen schwierigen Suchproblemen konnten wir zeigen, dass diese Orbitalgraphenmethode für die Verfeinerung der Partitionen so mächtig ist, dass im Prinzip keine Suche mehr stattfindet. Der Suchalgorithmus wird angeworfen, man fängt an zu verfeinern und man ist fertig. Man hat also gar nicht haufenweise Stufen und haufenweise Verzweigungen. So krass ist das. Da waren wir selber ein bisschen überrascht. So kommen Orbitalgraphen ins Spiel. Und ich möchte den heutigen Teil damit beschließen, ein bisschen neugierig zu machen auf das, was jetzt da noch kommen könnte. Weil das ist doch schon großartig, oder? Wir hatten jetzt diese Idee mit den Orbitalgraphen. Füttern das in die Partition rein und wenn die Gruppe nicht super sonst wie transitiv ist, dann ist das eine voll nützliche und voll gute neue Idee. Im Prinzip ist es also sowas wie Advanced Partition Backtracking. Also immer noch à la Leon, aber mit dieser zusätzlichen Idee, dass man jetzt die Partition nochmal ganz anders und viel schneller manipulieren kann, indem man Orbitalgraphen nutzt. Ja, cool. Und da stellen sich doch jetzt verschiedene Fragen, oder? Eine Frage könnte sein, was macht man, wenn die Orbitalgraphen eben gerade nicht helfen? Fallen uns da andere Sachen ein, vielleicht andere Graphen, andere kombinatorische Strukturen, sodass man also bei der Idee bleibt, weiter Partitionen zu benutzen, aber halt zu verbessern, wenn man die verfeinert. Sowas könnte man machen. Was noch? Was uns auch aufgefallen ist bei unseren Experimenten, ist, dass dann plötzlich, weil die Suche so schnell war, weil ja nicht mehr viel Suche stattfand, andere Stellen in den Algorithmen plötzlich ganz viel Zeit gefressen haben. Ich habe es, glaube ich, irgendwann vorher schon mal angedeutet. Bei vielen Problemen haben wir die Suche selber so stark verbessert und schneller gemacht, dass dann auf einmal man gemerkt hat, wie lange es im Verhältnis eigentlich dauert, am Anfang diese Infrastruktur aufzusetzen. Also zum Beispiel Stabilisatorketten auszurechnen. Auch interessant. Naja, und dann ich mache mal ein Beispiel. Motivation, damit auch alle neugierig sind und nächste Woche wiederkommen. Wenn wir mit der Bahnpartition für G zum Beispiel starten, dann haben wir diese 1 bis 6 und dann 7 bis 8. Und wenn wir jetzt den Orbitalgraphen hier nehmen, diesen weißen, und die Zusatzinformation reinstecken, dann ist es auf jeden Fall besser, weil wir hier eine zusätzliche Trennung kriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist besser als vorher, deutlich besser. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir den Orbitalgraphen so angucke, habe ich das Gefühl, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, alle Infos zu transportieren. Denn hier bei 1, 2, 3 könnte es auch sein, dass da einfach so ein Dreieck ist. Wir haben aber gerichtete Kanten und diese Info ist jetzt verloren gegangen. Das heißt, es ist besser, es ist viel besser, aber man hat so das Gefühl, da ist noch Raum für Optimierung. Irgendwie muss es doch möglich sein, das noch schöner hinzukriegen. Ja, genau das haben wir uns auch gedacht. Erstens, wir sahen Infos in den Graphen, bei denen wir dachten, die würden wir gerne festhalten und mit in den Prozess bringen, und das können wir momentan noch nicht. Man kann in diesen Partitionen jetzt nicht unterscheiden, was in den Komponenten passiert, und das fanden wir doof. Manchmal löst sich das, indem man einfach genug verschiedene Orbitaldrucke anguckt. Aber es war so ein prinzipielles Ding. Wir haben irgendwie gedacht, es geht doch noch besser. Und wenn wir jetzt algorithmisch denken, dann haben wir doch da auch Reibungsverluste. Denn ich habe auf der einen Seite diese Suchinfrastruktur mit den Partitionen, auf der anderen Seite habe ich jetzt diese Orbitalgrafen-Infos, und das muss ich ja irgendwo treffen. Die Infos müssen ja irgendwie hin und her gehen. Ja, und wie wir das aufgelöst haben, das erzähle ich nächste Woche. Und dann werde ich auch erzählen, wie diese Ideen dazu führen können, dass man schnell kanonische Bilder ausrechnen kann. Das konnte man nämlich auch bis vor einer Weile noch nicht. So, das ist hoffentlich Cliffhanger genug. Dann machen wir jetzt Pause und reden über die Übung. Einverstanden?